Also ich bin der Norbert Grieswald, bin eigentlich schon viele, viele, viele Jahre auch hier in der Gemeinde. Bin nicht jeden Sonntag da, weil ich wohne in Dortmund. Ich predige lieber selber, ganz gerne auch woanders. Bin deswegen auch ein bisschen unterwegs. Ich bin im Kindertreff am Freitag. Das macht uns sehr viel Spaß. Und genau, das ist schon, weiß ich nicht, wann ich, Wolfgang weiß das wahrscheinlich, wann ich zur Gemeinde gekommen bin. Das könnte 97 gewesen sein, denke ich mal. Deswegen schon eine ganz lange Zeit, genau. Ich möchte zum Anfang beten. Diesen Gottesdienst mit dem lieben Gott vorzubereiten, war überhaupt nicht einfach. Ich habe so viele Impulse gehabt, dass meine Frau immer fragte, hast du es? Ich sage, normalerweise habe ich es schnell, aber diesmal brauche ich länger. Aber wisst ihr, mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe vom Heiligen Geist können wir dann eine Wahrnehmung bekommen, was kann man von hier vorne sagen, dass es der Gemeinde gut tut und der Gemeinde hilft. Ja. Ich bete jetzt. Und dann habe ich euch ein Lied mitgebracht von meinem Freund, der hat das vor ein paar Monaten geschrieben und komponiert. Es darf dann richtig laut sein, sodass die Älteren das auch verstehen. Wenn zu laut ist, machen wir wieder ein bisschen leiser. Genießt das, weil so das ein oder andere Lied hat etwas Besonderes und ich denke, dass Gott durch dieses Lied zu dir und zu mir sprechen möchte. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Danke, Jesus, dass du als Sohn diese Aufgabe übernommen hast, ans Kreuz zu gehen, damit wir leben können und versöhnt sind mit dem Vater. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du jetzt da bist, wie auch die Dreieinigkeit ja jetzt auch da ist. Und dass ich bete, dass wir unsere Herzen aufmachen können. Heiliger Geist, du bist derjenige, der uns korrigiert. Du bist derjenige, der uns hilft, der uns beisteht und der mit uns durch den Alltag geht. Deswegen haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Und deswegen bete ich, dass jetzt die Gegenwart Gottes und der Friede Gottes sich hier ausbreitet in unserem Herzen, aber auch in jedem Winkel dieses Gebäudes und auf dem Grundstück. Herr, wir brauchen deine Gegenwart und deinen Frieden. Amen.
Komm, 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 mein Kind, komm zu mir. Komm, 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 komm zu mir. Komm mit deinen Lasten, komm mit deinen Sorgen. Komm mit deinen Schmerzen und zeige sie mir. Lass mich in dein Leben sehen, die Furchen und Falten, so tief sie sind, wie die Wege weit weg von mir. Komm, 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 mein Kind, komm zu mir. Komm, komm. Komm zu mir. Herr, bitte sprich zu mir mit Sanftmut, mit herzlicher Demut und nimm mir alle Lasten weg, die mich beschweren, und schenke mir Leid. Weg von aller Bitterkeit. Komm, 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 mein Kind, komm zu mir. Komm, 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 komm zu mir. Kind, komm zu mir, komm, 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 komm zu mir, komm zu mir.
Amen. Ne? Das Predigtthema ist heute Jesus, der Anker meines Lebens. Und ich freue mich einfach, wenn wir das täglich irgendwie merken, dass wir Jesus wirklich brauchen. Da kommen wir aber nachher im zweiten Teil noch stärker drauf zu. Ich, Norbert Grieswald, ich brauche Jesus und den Heiligen Geist und die Versorgung von Gott, dem Vater, jeden Tag, besonders in den Zeiten, in denen wir jetzt leben. Eigentlich dürften wir jeden Tag tiefst im Gebet verbringen, um mit Gott die Sachen zu besprechen, die uns auf uns einprassen, alle Ereignisse, die uns ärgern, ob das in Israel ist oder in der Ukraine. Da haben wir die Chance, immer zu Jesus hinzurennen. Oder auch wenn wir Nachrichten hören aus der Politik. Ich kriege immer komischerweise die richtigen Informationen, wenn ich mit dem Auto zum Büro fahre, also praktisch in unser Familienzentrum. Und dann gibt Gott mir immer wieder so ein paar Sätze und die nehme ich. Und dann sage ich, boah, Herr, wenn du nicht hilfst, dann geht alles den Bach runter. Und so ist es auch. Deswegen, liebe Gemeinde, wir brauchen Jesus. Wir brauchen den Heiligen Geist jeden Tag. Sonst laufen wir in die Irre oder wir denken etwas, weil wir etwas gelesen haben, was vielleicht gar nicht stimmt. Ja? Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo die Nachrichten uns in die Irre führen wollen und deswegen brauchen wir nicht links gucken, auch nicht rechts gucken, wir brauchen auch nicht links wählen, auch nicht rechts wählen, sondern wir müssen alles mit Jesu Geist überprüfen. Was steckt dahinter? Wer redet hier wirklich zu mir? Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du Klarheit kriegen über die Probleme, in denen wir persönlich sind, als Gemeinde sind oder auch als Land sind. Wolfgang hat mich gefragt, Norbert, bringst du mir das Buch mit? Und dann habe ich gedacht, ja genau, Wolfgang hat mir letztes Jahr, glaube ich, war das sogar, die Lebensgeschichte von Helmut gegeben. Das ist so dick, ein DIN A4 mit Schreibmaschine geschrieben. Seine Geschichte seines Lebens für seine Familie. Und ich möchte euch zwei, drei Beispiele von ihm hier vorlesen. Ich habe das versucht abzutippen, weil wenn ich das dir erzähle, dann ist die Formulierung ein bisschen anders, ist ja klar. Und ich bin über diesen Mann, den ich nie kennengelernt habe, aber vielleicht der eine oder andere von euch, wer kennt ihn noch? Okay, paar, das ist schon mal richtig gut. Ich bin sehr beeindruckt. Und weißt du, wir können von Jesus lernen, wir können aber auch von Männern und Frauen Gottes lernen, die unterwegs waren für Jesus. Ja? Und zwei, drei Sätze lese ich euch mal vor, weil wenn jemand anderes etwas mit Jesus erlebt hat, dann kann ich mich mitfreuen. Dann kann ich sagen, Jesus, ich freue mich, dass das passiert ist, dass du da eingegriffen hast. Und ich hoffe, dass du diese Freude auch heute mitnehmen kannst in deinen Alltag. Es geht so los. Schließlich kam ich nach 2 Tagen in Mülheim an. Also, Der Krieg war zu Ende. Die Familie war schon da, aber er musste 2 Tage aus der Gefangenschaft anreisen. Von Eppinghofen Bahnhof war es nicht weit bis zur Uhlandstraße. Da kommt die berühmte Uhlandstraße her. Dort traf ich meine Familie an, alle gesund und munter. Das war eine Freude. Nach all den Bangen und Sorgen waren wir endlich zusammen. Es war eine stürmische Begrüßung, bei der die Familie zum Essen eingeladen hatte. Ja, da können sich vielleicht diejenigen besser reinversetzen, die Teile vom Krieg noch miterlebt haben. Außer den Sachen, die ich aus der Zone mitgebracht hatte und meine Entlassungssachen aus der Gefangenschaft, besaßen wir nichts. Arm wie eine Kirchenmaus und doch sehr glücklich und auch reich, weil wir uns wieder hatten. Ich hatte immer gesagt, wenn ich meine Familie wieder bekäme und wenn sie alle nackt wären, wäre ich ein reicher Mann. Wir waren reich und glücklich, auch wenn wir kaum etwas zu essen hatten. Ist das nicht außergewöhnlich, was dieser Mann hier ausspricht? Ich war glücklich und ich war ein reicher Mann. Das, wenn du das von diesem Mann liest, als ich das gelesen habe, habe ich gewusst, ein außerordentlicher Mensch, ein außerordentlicher Charakter. Er hat etwas verstanden, was viele noch nicht verstanden haben, weil wann sind wir reich? Er war schon reich, seine Familie wieder zu treffen, und er war einfach dankbar und reich. Ja? Reich beschenkt. Es geht aber noch ein bisschen weiter. Da gibt es so viele Beispiele. Wolfgang kennt die wahrscheinlich alle. Ich habe nur ein paar gelesen und ein paar gehört. Unheimlich spannend. Eigentlich müsste man daraus ein Buch drucken und das wirklich mehreren Leuten zu den Menschen zugänglich machen. Die Arbeit machte mir sehr viel Freude. Menschen kamen zum Glauben, die Gemeinde sammelte sich und alle waren sehr aufgeschlossen für das Wort. Besonders die Jugendarbeit war groß und erfolgreich. Evangelisation entwickelte sich als Hauptaufgabe. Viele Einladungen, volle Veranstaltungen. Nach dem Krieg waren die Leute offen, und obwohl alles kaputt war. Und er war begeisterter Evangelist. Ich habe später gelesen, dass die Vereinigung wollte ihn eigentlich als Evangelisten generell haben, aber er hat gesagt, nein, ich will auch vor Ort hier die Gemeinde aufbauen. An einem Morgen meinte Mutti, das ist seine Frau, wenn wir nur einen größeren Kochtopf hätten, müsste ich nur einmal kochen. Das ist der Alltag, ne? Woher nehmen und nicht stehlen? Alles war ja durch die Bomben zerstört. Ich konnte Mutti nur darauf hinweisen, dass Gott ja auch wisse, was wir brauchen. Also er hat das wahrgenommen, aber hat seiner Frau gesagt, ja, im Endeffekt weiß Gott, was wir brauchen. Und das ist schon stark, oder? Da will ich kurz anhalten, Gott weiß auch, was du brauchst oder was dir fehlt. Oder steht dir das? Gott weiß das. Und dann ging es weiter. In jener Woche evangelisierte ich in Speldorf, hier um die Ecke. Der Besuch war sehr gut, wie es damals üblich war. Am Ende der Versammlung sprach mich eine Frau an. Sie hatte heute den ganzen Tag an uns denken müssen und an ihren Kochtopf, der im Keller steht. Der Topf war einfach groß. Sie waren früher zu 6 Leuten am Tisch gewesen und 3 sind im Krieg umgekommen und sie braucht diesen Topf nicht mehr. Das war die Zeit. Nicht jeder kam zurück, aber man musste damit umgehen. Ich fiel aus allen Wolken. Eben erst war die Nachversammlung zum Ende und eine Reihe Menschen haben Frieden mit Gott geschlossen und das hatte mich sehr beeindruckt, dass so viele Menschen Frieden mit Gott geschlossen haben. An den Kochtopf für Mutti habe ich gar nicht gedacht. Ja, da fällt uns natürlich auch dieser andere Bibelvers ein. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird Gott dir alles geben, was du brauchst. Stimmt's? Es war für mich die Krönung des Tages, dass Gott sich auch um die kleinen Dinge unseres Lebens kümmert. Sensationell, ne? Ein Mann, eine Familie, ein Mann Gottes, der so viel mit Gott erlebt hat. Gibt es noch mehr Geschichten, als der Bau dann hier anfing, dann fehlte alles von vorne bis hinten und dann wurde die Ziegelsteine reingebetet und alles wurde im Gebet von Gott reingebetet. Dieser Mann lebte eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, zum Vater und zum Heiligen Geist. Das sind Menschen, von denen wir so viel lernen können und wo wir in ihrem Leben Jesus sehen. Ja? Eine andere Berühmtheit kennen bestimmt auch einige. Georg Müller, ein Deutscher, der nach England gegangen ist im 18. Jahrhundert, der wird auch der Vater der Weisen genannt. Der hat sich einmal bekehrt, obwohl er eigentlich ein Gauner war. War ein intelligenter Spitzbube, hat geklaut ohne Ende und dann hat ihn der Freund mit zur Bibelstunde genommen und da hat sie ihn erwischt und dann ist er nach England gegangen und bekam ein Herz für die Kinder, die verwaist auf der Straße waren. Und dann hat er angefangen, Waisenhäuser zu gründen und nicht nur eins, sondern ganz, ganz viele. Und der hat genauso diese Geschichten erlebt, wenn er angefangen hat, Gott zu sagen, die Not hat er nie ausgesprochen vor anderen, sondern hat gesagt, vielleicht so persönlich, Gott, wir haben kein Brot für die Kinder. Und dann haben die jedes Mal erlebt, dass irgendwann, die Kinder haben schon das Gebet gesprochen, Tisch war leer, sagt er, betet schon mal und dann klopft es an der Tür und der Bäckermeister ist nachts von Gott wach gemacht worden und der musste Brote backen und hat die vorbeigebracht. Und es gibt zwei Zitate, die habe ich jetzt nicht an die Wand geschmissen, die möchte ich uns aber mitgeben und dann erzähle ich euch noch eine kleine Geschichte von einer jungen Frau, die ich persönlich kenne, die in Indien war bei Mutter Teresa im Haus. Georg Müller hat folgendes Zitat geprägt: Glaube zeigt sich in Vertrauen und nicht im Reden. Glaube zeigt sich im Vertrauen und nicht im Reden. Interessanter Gedanke, ne? Er hat nie irgendjemand gesagt, ich brauche jetzt 10.000 Pfund oder was das ist, für mein Waisenhaus, sondern er hat immer nur gebetet mit seiner Frau. Sie haben nur gebetet, aber das nicht anderen erzählt. Am Ende seines Lebens hat er so viele Waisenhäuser und er hat überall her Geld gekriegt und war der größte Sponsor von der Hudson-Taylor-Bewegung, ne, der in China war. Das war der größte Sponsor. Man hat das später mal umgerechnet. Der hat Hunderttausende in der damaligen Zeit gespendet, obwohl er nur dieses einfache Gebet gesprochen hat. Und wisst ihr, dein einfaches Gebet, mein einfaches Gebet kann wirklich was verändern. Ja? Kann deine persönliche Situation verändern, kann auch die Situation hier in der Gemeinde wieder nach oben führen. Dein persönliches Gebet kann wirklich was verändern. Sein zweites Zitat: Glaube ist nicht zu wissen, was kommt, sondern zu wissen, wem man vertraut. Nochmal. Glaube ist nicht zu wissen, was kommt, sondern zu wissen, wem man vertraut. Und wem vertraust du? Vertraust du dir selber? Ja, wir sind ja alles so Schlaumeier, ne, sage ich immer. Ne? Wir sind ja alle so schlau, wir blicken alle voll durch und haben zu allem eine Meinung. Dann ist es besonders gut, dass wir uns da selber sagen, Norbert, du Schlaumeier, sieht Jesus das auch so? Oder denkt nicht Jesus vielleicht komplett anders? Wir brauchen diese Korrektur in unserem Denken. Wenn das die Schwester oder der Bruder schon nicht macht, weil er sich nicht traut, dann brauchen wir auf jeden Fall den Heiligen Geist, der uns überführt. Und wisst ihr, wenn ich merke, dass ich jemanden zum Beispiel bei meiner Arbeit falsch behandelt habe oder was Schroffes gesagt habe, dann ist es richtig und gut, dahin zu gehen und sich zu entschuldigen. Das ist Gemeindealltag, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder was Falsches über jemanden ausgesprochen, dass ich dann wirklich in der Furcht Gottes um Vergebung bitte. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wird die Luft wieder klar. Ja? Und dieser Georg Müller, wenn du das Buch liest, du wirst das wahrscheinlich durchlesen. Am Freitag hat mein neuer Praktikant im Kindertreff hat über diese Geschichte von Georg Müller den Kids erzählt, was er gelernt hat. Und wisst ihr, Geschichten vergessen wir nicht. Ein Bibelvers müssen wir aufschreiben, oh ja, irgendwas war da noch und wir können dann nur die Hälfte, aber Geschichten vergessen wir nicht. Ja? Und ich möchte dir noch eine Geschichte erzählen. Ja, ihr könnt ihn nachher auch von mir abfotografieren. Glaube ist nicht zu wissen, was kommt, sondern zu wissen, wem man vertraut. Ne? Vertrau dir nicht selber. Das heißt nicht, dass du nichts kannst. Aber auf Gott zu vertrauen ist nicht leicht. Weil du musst es loslassen und du musst wissen, dass er jetzt da ist. Ja? Eine andere Geschichte, die habe ich jetzt gerade erfahren, und zwar der Jörg macht bei mir ein BFD. Die Eltern sind Tamilen, beziehungsweise der Vater ist als Tamile nach Deutschland geflohen, vor vielen, vielen Jahren die Kinder hier aufgewachsen, aber sieht von der Hautfarbe natürlich so kräftig aus und ist ein super Typ mit 18 Jahren, liebt Jesus. Seine Schwester kam zurück aus der Bibelschule in den USA, war ein Jahr da. Und dann hat sie Zeugnis gegeben im Gottesdienst, was sie mit Gott erlebt hat. Ich habe es am Videoscreen geguckt oder im Fernsehen nachgeguckt und ich war positiv erschrocken, was man alles mit Gott erleben kann. Und guck mal, jeder von uns, du hast ja auch schon viel erlebt, ich habe viel erlebt. Wenn wir das alles zusammenpacken und uns das gegenseitig erzählen, würden wir alle ein bisschen größer werden und uns freuen können, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Sie flog mit ihrem Team nach Indien in das Mutter-Theresa-Haus. Das gibt's immer noch. Ne, diese wundervolle Frau. Und diese Frau, die hat auch immer zu den Besuchern gesagt, wenn du nicht weißt, wie du beten sollst oder kannst, ich kann dir das beibringen. 20 Jahre hat vor dem Einsatz gebetet, hat gesagt, Herr, in Indien sprechen die ja kein Tamilisch. Aber schenkt, dass ich ein paar Menschen treffe, denen ich helfen kann und denen ich von Jesus erzählen kann. Dann kommt sie an in das Haus von Mutter Teresa und dann ist es so, das ist getrennt mit Kranken und Alten, Männer links, Frauen rechts. Ja, weil das ist klar, die sind getrennt. Da war eine Frau in Tüchern eingewickelt und man hat ihr gesagt, es gibt eine Frau, die ist Tamile. Und dann hat die sich so gefreut, hat gesagt, boah, Gott hat mein Gebet erhört. Und dann haben sie Sarah dahin geführt, aber die haben gesagt, wenn du diese Frau siehst, wirst du dich erschrecken, weil so einen verbrannten Menschen hast du wahrscheinlich noch nie in deinem Leben gesehen. Ja? Und dann wurde sie in ihr Zimmer geführt, nicht alleine. Und dann hat sie einen Menschen gesehen, der verbrannt war. Die Augen waren nicht mehr da. Die Haare waren alle irgendwie mal da. Die Ohren waren auch verstummelt. Man konnte noch ein bisschen den Mund sehen. Die Knie, ab den Knien keine Beine mehr und nur noch eine Hand. Und das ist schon ein Anblick, den nicht jeder verkraftet. Aber sie hat gesagt, weißt du, oder wisst ihr, Gott hat mir in dem Augenblick eine große Barmherzigkeit geschenkt und eine große Liebe. Ich war erstmal erschrocken, aber dann musste ich ja was machen. Und dann hat sie sich vorgestellt, hat so ein bisschen von ihrem Tag erzählt, wo sie herkommt, was sie macht. Und die Frau hat irgendwo lag da. Und dann hat sie nachher gesagt, darf ich noch für sie beten? Und hat auch noch ein Lied gesungen und hat für diese Frau so gebetet, ein Gebet, was sie beten konnte. Und dann hat sie im Gebet gemerkt, dass sich irgendwas bei dieser Frau regt. Die wollte irgendwas sagen, aber sie merkt, da ist irgendwo was angekommen. Sie hat gemerkt, sie versteht sie. Das ist wirklich, die versteht die tamilische Sprache. Dann ist die so ein bisschen beeindruckt auch rausgegangen und am nächsten Tag war es so, dass diese Frau nach 20 Jahren das erste Mal ihr Zimmer wieder verlassen hat, weil die hatte sich geschämt. Sie hatte sich geschämt, wie sie aussah, und ist nie in den Vorraum gegangen. Und in den Vorraum, da haben sie den Leuten die Haare geschnitten, damit die Flöhe weggehen, und haben sie gesalbt, damit die Schmerzen weniger werden. Und nach 20 Jahren ist diese Frau zum ersten Mal wieder aufgetaucht. Und da war die Freude riesengroß, dass diese Frau nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder in diesen größeren Kreis reingegangen sind. Und dann haben die auch gesungen, und dann hat sie gesagt, und diese Frau hat zum ersten Mal nach 20 Jahren zu den Liedern geklatscht. Und da wusste sie, es ist irgendetwas, hat Gott in ihrem Leben weggenommen, vielleicht diese Scham, und diese Frau nimmt wieder teil an dem Leben von dem Haus. Und dann kommt ein Mitarbeiter und sagt, wir haben hier einen Mann, der ist auch Tamile. Da musst du auch mitkommen. Und es war eigentlich nicht erlaubt, dass die jungen Mädchen sich die älteren Herren da angucken mussten, weil die sollten auch nicht alles sehen. Aber sie ist rübergegangen. Und dann sieht sie einen Mann, der blind war, aber auch Tamile war oder tamilisch konnte. Und dann hat sie mit ihm geredet. Ja. Und dann sagte dieser Mann voller Freude, oh, danke, dass ich jetzt mal mit einem Menschen reden kann in meiner Sprache. Dich hat der Himmel geschickt oder was weiß ich. Ne? Und dann hat sie gesagt, darf ich noch für dich beten? Und der Mann war blind. Darf ich noch für dich beten? Und sie sagte, ich wusste, wenn ich jetzt für diesen Mann bete, es wird was passieren, weil diese erste Erfahrung mit dieser Frau, die so schwierig war, die hat sie so viel Mut gegeben, dass sie wusste, es ist was bei dieser Frau passiert, sonst wäre die nicht in diesen Vorraum gekommen. Und dann betet sie für diesen Mann, und ganz kurze Zeit später kann der Mann komplett sehen. Die Augen, die so beschlagen waren, waren komplett leuchteten, und sie wusste, Gott hat hier ein Wunder getan. Ja? Und dann sagte der Mann, der Himmel hat dich geschickt, und so hat sie gesagt, und du hast mich geheilt. Da sagt sie, nein, es war Jesus, ich kann gar nicht heilen, ich kann nur für ihn unterwegs sein, und er hat dich geheilt. Und die Freude bei in diesem Haus von Mutter Teresa war riesengroß. Ja. Und die hat dann noch ein paar andere Sachen erlebt, als sie dann wieder zurück war auf die Bibelschule, kann ich euch aber jetzt nicht erzählen, aber auf jeden Fall alles sehr viel Übernatürliches. Und ich habe lange drüber nachgedacht, ich glaube, wenn wir uns in Bewegung setzen und mutig sind, dann erleben wir mehr Wunder. Ein anderes Mädchen, die war in Sri Lanka, und die hat dann erzählt, die kenne ich auch, die hat dann erzählt, in Sri Lanka ist jeder gesund geworden, für den ich gebetet habe. Jeder. Ne? Und natürlich, wenn ich solche Geschichte höre, dann denke ich, ja, bei uns sieht es ein bisschen anders aus. Ne? Aber Leute, diese Zeugnisse zeigen erstmal, was man alles mit Jesus machen kann, wenn ich mich in Bewegung setze. Und ich hab diese Predigten 2-3 Mal gehört, weil diese Zeugnisse so stark waren. Und ich habe gesagt, danke Gott, du bist überall auf der Welt am Wirken. Und wenn du das da machen kannst, kannst du das auch mit mir machen, mit unserer Gemeinde machen oder in unserem Kindertreff oder in Dortmund, wo wir auch viele Menschen haben, die da hinkommen und die nicht gläubig sind, viele Moslems auch, die dann vielleicht irgendwann doch merken, dass Jesus der Beste ist. Ja? Und das gibt uns auf jeden Fall eine neue Kraft. Jesus, der Anker meines Lebens. Jetzt möchte ich eine kleine Brücke schlagen, weil ich weiß gar nicht, ob ich zu viel rede hier. Haben wir noch Zeit? Ja, es gibt viele Geschichten, die man erlebt, wenn man mit Jesus unterwegs sind. Das ist eigentlich was sehr Normales. Ich sage euch Teil 2. Teil 2 der Predigt ist jetzt ein bisschen mehr auf unsere Gemeinde hier bezogen. Helmut war eigentlich hier ein Pionier und hat die Gemeinde gebaut. Und wisst ihr, viele Menschen haben schon an dieser Gemeinde gebaut und sind auch dabei. Ihr seid auch dabei. Viele, viele, viele. Wir könnten jetzt eine lange Liste hier aussprechen und wir würden wahrscheinlich einige vergessen. Menschen haben hier in der Gemeinde alles gegeben, vielleicht auch alle ihre Finanzen, alle ihre Zeit und alle ihre Kraft. Und warum haben sie das getan? Weil sie von Jesus überzeugt sind. Er ist der Fels in der Brandung. Ja? Und mir fallen so ein paar Leute ein, Hochmut, Pastor Hochmut war ja, glaube ich, auch mal hier, ne? Ich habe den mal in Münster kennengelernt, wo ich da in der Baptistengemeinde war. Der hat dann die Leute erstmal zusammengefaltet und ihnen die Wahrheit gesagt, aber das war schon beeindruckend. Günther Sachs, ich denke, er hat hier auch eine sehr prägende Zeit gehabt. Das ist so die Zeit, wo er mich mal angerufen hat und hat gesagt, Norbert, willst du nicht Jugendpastor werden? Komm doch nach Mülheim. Da habe ich gesagt, ja, aber ich wohne in Dortmund. Aber da fing ja trotzdem die Geschichte auch hier mit der Gemeinde an. Viele andere Leute hier, und ihr kennt die noch viel besser. Also jeder hat irgendwie hier seinen Platz eingenommen und alles gegeben. Und dafür dürfen wir anhalten und auch Danke sagen. Helmut genauso. Jeder, der im Gemeinderat war oder nach ein paar Jahren wieder reingenommen, mit Verantwortung genommen, da können wir Danke sagen, dass wir diese Gemeinde haben. Ja? Und das ist, es hat eine, und wir müssen das anerkennen, die Leute, die gebaut haben und die jetzt am Bauen sind. Und da müssen wir auch weiter für beten. Das ist mir ganz wichtig. Und in diesem Lied, was wir vorhin gehört haben, gab es ja auch so ein, zwei Schlagwörter oder Überschriften, die ich sensationell gut finde. Nimm mir die Lasten ab, schenk mir Leichtigkeit weg von aller Bitterkeit. Wisst ihr, wenn Menschen, Gemeindemitglieder aus Bitterkeit die Gemeinde verlassen, dann haben wir was falsch gemacht. Ohne die Liebe für die Gemeinde wird es schwierig. Und wisst ihr, wer die Liebe uns stehlen will füreinander? Ja, das ist der, ihr wisst das, der Teufel will uns die Liebe stehlen. Wenn eine Gemeinde in so einem Spannungsfeld ist, dann müssen wir Folgendes beobachten und sagen, geht der Friede, den wir brauchen, und geht die Einheit, ist die weg? Ich habe gehört, dass du, Eberhard, mal einen Eindruck hattest vor ein paar Wochen, dass die Einheit wichtig ist. Ja, absolut. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn die Einheit weggeht, das ist auch wie in der Ehe, wenn man da keine Einheit mehr hat, dann geht das irgendwann auseinander. Dann ärgert man sich nur, man will den anderen gar nicht mehr sehen. Hey, Jesus kann die Einheit wiederherstellen. Ja, und wisst ihr, unsere Beauftragung als Gemeinde ist, die Menschen zu lieben, die hier reinkommen, die Gemeindemitglieder zu lieben und jeden erstmal so stehen zu lassen, wie er ist. Es soll ein Raum sein, wo ich frei bin zu hören und dass ich dann sage, danke Herr, du sprichst zu mir. Wir wollen keine Gemeinde sein mit erzieherischen Strafmaßnahmen. Versteht ihr das? Man kann kein Kind erziehen mit Strafe. Jesus, was der gemacht hat, das ist ganz wichtig, wenn wir alle Geschichten von Jesus angucken, er hat immer den Menschen gesehen und nicht das Gesetz. Der hat immer gesagt, der Mensch ist mir wichtig und ich will, dass der versteht, dass ich ihn liebe, und wenn der Mensch versteht, dass Gott mich wirklich liebt, was ist dann? Das verändert mein Leben. Auch wenn wir Kinder erziehen, da gibt es ja verschiedene Methoden. Oder wenn ein Kind was falsch macht, ich möchte heute mal ganz laut sagen, als jemand, der mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, ein guter Vater und eine gute Mutter schlägt seine Kinder nicht. Weil es ist nicht notwendig. Grenzen setzen oder auch mal über eine Strafe nachdenken, muss nicht mit Schlägen sein, ist übrigens verboten. Und dann kommt nämlich die Regierung und zeigt dich an. Versteht ihr? Es ist nicht notwendig. Eine Gemeinde braucht viele Mütter, gute Mütter und gute Väter. Ich gehe davon aus, dass wir viele gute Mütter und Väter in unseren eigenen Familien haben. Aber in der Zukunft braucht die Gemeinde noch mehr Menschen, Väter und Mütter, die mit Jesus unterwegs sind, wie Helmut Fürstenau. Mal ein Beispiel aus der Vergangenheit. Und Jesus will auch, dass du so wirst, dass ich so werde. Ja, dass wenn ein Fremder hierher kommt, dass der sagt, hier herrscht Freundlichkeit. Ich spüre die Gegenwart Gottes. Die kannst du nämlich spüren, ja, und ich darf erstmal hier sein, so wie ich bin, weil keiner von uns ist perfekt. Ist es nicht so? Und wenn wir dann noch lernen, uns gegenseitig zu lieben, dann haben wir ein Mittel und auch einen Baustein, der absolut wichtig ist. Die Gemeinde darf und soll und muss ein Ort des Friedens sein, der Freude, der Einheit, Bitterkeit. Wenn es irgendwie geht, wenn du merkst, dass da Bitterkeit ist, gib sie ab. Leg sie ab. Bitterkeit ist etwas, was uns kaputt machen will. Gehört vielleicht manchmal zum Leben dazu, weil wir alle nur Menschen sind. Aber Bitterkeit, Uneinheit müssen wir ablegen. Und es gibt eine sehr interessante Bibelstelle, die gebe ich uns als Hausaufgabe mit. Für die Ältesten, für den Gemeinderat, für dich als Mitglied. Und das ist eine ganz altbekannte Bibelstelle, die soll, vielleicht passt sie, prüft das auch, ich bin auch nur ein Mensch, aber die kam mir, die habe ich mitgebracht. Und ich weiß nicht, ob Sarah, ob wir das hinbekommen haben da mit der Übersetzung. Ich lese die mal vor. In Galater 5,1 und 13, 14, 15 stehen eine ganz wichtige Bibelstelle. Wir nehmen mal den unteren Teil. Da steht, ihr aber Brüder und Schwestern seid zur Freiheit berufen. Wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind zur Freiheit berufen, dass der Teufel uns nicht in die Irre führt. Weil wenn wir uns entschieden haben für Jesus und Jesus sein Blut für uns vergossen hat, dann können wir unterscheiden. Und wisst ihr, wir müssen unterscheiden, auch alles, was die Politik uns sagt. Wir müssen unterscheiden und müssen das mit Jesus prüfen. Ja. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Wisst ihr? Das Fleisch kriegt Raum, wenn irgendwas mich triggert und ich ausflippe und dem anderen dann in einer unguten Art und Weise das um die Ohren haue. Kann passieren. Aber man kann sich entschuldigen. Ja? Und dann dieser nächste Vers, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wisst ihr, wir sollen uns lieben, auch wenn wir nicht über alles die gleiche Meinung haben. Sollen wir uns trotzdem lieben und gucken, was wir damit machen. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Das ist eine heftige Stelle. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, das ist das Fleisch, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Wisst ihr? Das heißt eigentlich, wenn die Liebe, der Respekt, die Wertschätzung verloren geht, ist erstmal der Friede Gottes weg, die Gegenwart Gottes weg. Und dann wird es menschlich. Ja? Und eine Gemeinde, Jesus traut der Gemeinde zu, dass sie das unterscheiden kann. Das Menschliche müssen wir jeden Tag an die Seite legen. Deswegen danke, dass du nach vorne gegangen bist und hast gesagt, da habe ich einen Fehler gemacht. Das müssen wir machen. Wenn wir Fehler machen, müssen wir aufstehen, dass jemand dann sagen, hey, dann kommt Heilung und Bitterkeit geht weg. Und Gott nimmt dann, baut ein neues Fundament und wir werden sensibel, wo wir vielleicht auch in anderen Bereichen irgendeine Bibelstelle zu stark bewerten, die eigentlich keinen Platz in dieser Gemeinde haben sollte. Ja? Und da ist jeder von uns herausgefordert, mit Jesus zu prüfen und einfach auch zu sagen, Herr, ich bete für die Gemeinde, ich bete auch für die Schwierigen. Guck mal, die Gemeinde ist ein Ort, wo jeder einen Platz finden kann. Ja? Deswegen bin ich froh, dass ich nicht Pastor bin. weil das ist ein schwieriger Job. Du sollst jeden integrieren und jeden lieben. Das ist total schwer. Ich bin froh, dass ich ein kleines Team in Dortmund habe und dann noch ein größeres Team in Stern im Norden, aber ich stelle die Leute an. Ja, ich darf entscheiden, wer darf bei uns mitarbeiten und nicht. Aber in der Gemeinde hast du das nicht, sondern Jesus schickt sie dir, perfekte und unperfekte Menschen. Aber was wir lernen dürfen, ist, uns gegenseitig den Rücken zu stärken und uns gegenseitig anzufeuern und zu sagen, es gibt mehr bei Jesus. Es gibt mehr zu entdecken, wie gut Gott ist. Ja, er ist wirklich dein Versorger. Er kann dich heilen, er kann dich gesund machen. Ja, er kann deinen Kopf wieder frei machen. Weiß ich, dass Jesus kann das. Und das ist eigentlich das Größte, was wir haben, dass wir wissen, wir haben einen lebendigen Gott, einen guten Vater im Himmel. Wir haben Jesus, der am Kreuz gestorben ist und dass der Heilige Geist dagelassen wurde, damit wir das Wort Gottes auch verstehen können und ihn fragen können. Ja? Da will ich eigentlich auch nur, da will ich Halt machen. Mit Gott für die Gemeinde beten, zu überlegen, bin ich eventuell in meinem Denken falsch, kann der Heilige Geist dir zeigen, oder, versteht ihr, diese Sensibilität mitzubringen und klar zu sehen, Gott braucht eine starke Gemeinde, wo die Liebe da ist, wo der Friede da ist und wo das Menschliche kleiner wird. Vielleicht machen wir das so. Wir spielen noch ein anderes Lied und gehen danach, hast du die Möglichkeit, noch ein Gebet zu sprechen.